Vers 1. Es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Es waren noch 2 Tage jetzt bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Das ist zusammengefallen. Das Fest der ungesäuerten Brote war eines der verpflichtenden Feste in Israel. Deswegen war Jerusalem auch voller Menschen. Josephus berichtet uns, dass es an die 2,5 Millionen Menschen waren, die sich zu jener Zeit in Jerusalem versammelt haben. Römer waren deswegen besonders vorsichtig. Es hat ja schon öfter Tumulte gegeben und Aufstände, die ausgebrochen sind während dieser Zeit der Feste. Und die Leiter Israels, sie wollten Jesus umbringen. Die wollten ihn aus dem Weg räumen. Aber die haben sich gesagt, nicht zu der Festzeit. Das ist kein guter Zeitpunkt, ihn festzunehmen, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Interessant ist, im Matthäusevangelium in der Parallelstelle sagt Jesus den Jüngern genau das Gegenteil. Er sagt den Jüngern, es wird am Fest passieren. Matthäus 26,2, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Es wird an einem Fest passieren. Warum? Weil das Passafest ein Bild für unsere Erlösung ist, für das, was Jesus für uns getan hat. Am Passafest hat Israel sich an ihre Erlösung erinnert. War eine Erinnerungsfeier an die Befreiung, an die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, wo Gott den Pharao durch 10 Plagen dazu gebracht hat, sein Volk Israel ziehen zu lassen. Und die letzte Plage war, dass Gott angedroht hat, den erstgeborenen Sohn zu erschlagen. Und das Volk konnte gerettet werden durch ein Lamm von diesem Gericht. Das Volk wurde erlöst durch ein Lamm, das geschlachtet wurde. Gott hat gesagt, nehmt euch ein Lamm, schlachtet es und streicht das Blut an die Türpfosten. Und dann, wenn dieser Engel des Herrn, der die Erstgeburt geschlagen hat, dieses Blut an den Türpfosten sieht, wird an diesem Haus vorübergehen. Und das ist auch passiert. Und der Aufruhr war groß, der Schrecken der Ägypter und Pharao hat sein Volk, also Gottes Volk, ziehen lassen. Aber das Volk wurde erlöst durch ein Lamm, das geschlachtet wurde. Und wer auf das Opfer dieses Lammes vertraut hat, wie Gott gesagt hat, wer das angenommen hat, dass das Leben des Lammes stellvertretend für das eigene Leben eingesetzt werden kann, und das Blut an den Türpfosten gestrichen hat, der wurde nicht gerichtet von Gott. Der wurde erlöst und befreit aus der Sklaverei. Na, Erlösung, dieses Wort bedeutet so viel wie einen Sklaven freikaufen. Einen Sklaven kaufen, um ihn freizulassen. Das bedeutet, das Wort Erlösung war ein Wort, was aus dem Sklavenhandel, vom Sklavenmarkt herkommt. Die Bibel sagt uns, dass wir Sklaven der Sünde waren. Sklaven Satans. Wir sind von ihm gebunden gewesen und sind ihm nachgefolgt, mitgeschwommen in diesem Strom, den er leitet. Und wir waren Sklaven der Sünde. Wir konnten nicht sündigen. Das war uns unmöglich. Wir waren geistlich tot. Wir waren getrennt von Gott. Wir waren verdammt durch unsere eigene Sünde. Und wir waren unter dem Gericht Gottes. Doch dann kam Jesus. Und Johannes der Täufer hat gesagt, er ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und im 1. Korintherbrief im Kapitel 5 wird uns gesagt, dass Christus das Passalamm ist, das geschlachtet ist. Also er, der Unschuldige, er, der Sündlose, hat sein Leben eingesetzt für unser Leben. Und er hat am Kreuz unseren Platz eingenommen. Er hat das Gericht und die Konsequenzen für unsere Sünde erfahren und erlebt. Unsere Sünde hat ihn getötet und hat ihn vom Vater getrennt. Und wenn wir Jesus annehmen als unseren Stellvertreter, als unser persönliches Passahlamm, das er für unsere persönliche Schuld bezahlt hat, dann werden wir verschont von diesem Gericht. Und wir werden erlöst, wir werden gerettet, wir werden befreit aus dieser Sklaverei von Satan und der Sünde. Und wir werden geistig neu geboren. Wir werden zu einem Kind Gottes, wir werden zu einem Erben Gottes. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und das Passa im Alten Testament ist ein Bild dafür, ein Bild für unsere Befreiung von der Sünde und von der Sklaverei der Sünde durch unser Passahlamm Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung dieses Bildes aus dem Alten Testament. Und deswegen wird es auch genau am Passafest passieren, wo Jesus sein Opfer für uns dargebracht hat. Die jüdischen Leiter haben gesagt, wir wollen ihn nicht am Fest umbringen. Jesus hat gesagt, nein, das ultimative Passahlamm, das Lamm Gottes, muss am Passafest gekreuzigt werden. Jesus war kein Opfer von irgendwelchen unglücklichen Umständen. Er war kein Opfer von Menschen, sondern er war der allmächtige Gott. Allmächtige Gott, der dich so lieb hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat, um dich zurückzukaufen, um dich zu erlösen, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Ist unglaublich, Gott liebt dich und Gott liebt mich. Und er will die Ewigkeit mit uns verbringen. Und er hat alles getan, damit das möglich ist. Er hat sich vor aller Zeit, sagt uns die Bibel, entschieden, dich zu erlösen, dich zurückzukaufen, dich freizukaufen. Und er hat dieses Bild des Passers im Alten Testament eingesetzt, um die Menschen vorzubereiten auf Jesus. Und er hat es auch zu seiner bestimmten Zeit ausgeführt. Jesus hatte die Kontrolle und er hat hier auch den Zeitpunkt diktiert, wann er sein Opfer darbringen wird. Im Johannesevangelium, im Kapitel 10, hat Jesus gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Aus freiem Willen. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Die Auferstehung. Jesus hat sich aus freiem Willen für dich hingegeben. Aus Liebe. Und jetzt fügt Markus einen Absatz hier ein, eine Begebenheit, die einige Tage zuvor geschehen ist eigentlich. Und diese Begebenheit steht in einem scharfen Kontrast zu dem Absatz davor, die Juden, die Jesus umbringen wollen, und auch zu dem Absatz danach, wo es um Judas geht, der ihn verraten wird. Wir werden hier eine Frau sehen, die Jesus geliebt hat und die ihn angebetet hat. Und das ist unsere Berufung. Das ist, wozu wir erschaffen wurden, Gott anzubeten. Bevor wir das nicht tun, verschwenden wir unser Leben. Da verfehlen wir den Sinn unseres Daseins und ich sage auch, da werden wir nie erfüllt sein, wenn wir unsere Bestimmung nicht ausfüllen. Und als er in Bethanien war, Vers 3, in dem Hause Simons des Aussätzigen. Lasst uns da mal kurz innehalten. Simons des Aussätzigen. Das ist krass. War wahrscheinlich ein Aussätziger, der gereinigt wurde von Jesus und geheilt wurde. Und das war krass, Leute. Aussätzige damals sind gestorben, wenn kein Wunder passiert ist. Das ist wie das AIDS heute oder wenn wir an sonstige tödliche Krankheiten denken. Da gab es keine Heilung dafür. Aber hier war ein Mensch, der gereinigt worden ist durch Jesus. Und er war so dankbar, dass er Jesus eingeladen hat in sein Haus. Und hier sehen wir den Grund, warum wir Jesus nachfolgen wollen, warum wir Jesus anbeten wollen. Weil wir alle sind Aussätzige. Aussatz in der Bibel ist ein perfektes Bild für Sünde. Es beginnt klein, unsichtbar, unter der Oberfläche, aber dann bricht diese Krankheit aus und es wird sichtbar und der Mensch verfault und er fängt an zu stinken und diese Krankheit tötet ihn. Und sie ist ansteckend. Und sie isoliert ihn deswegen, weil keiner will Gemeinschaft haben mit einem Leprakranken, mit einem Aussätzigen. Der war unrein, der war ausgestoßen. Wir sind Sünder. Wir sind stinkende Sünder. Wir sind unrein von Natur aus. Und wir sind deswegen getrennt von Gott, weil er ist heilig. Und Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, seid heilig, wie mein Vater im Himmel heilig ist. Seid so wie Gott. Bist du so wie Gott? Ich nicht. Ich fall weit zu kurz. Und deswegen bin ich ein Sünder. Das ist, was Sünde bedeutet. Wir denken oft, ja, ich habe ja niemanden umgebracht, deswegen bin ich kein Sünder. Bist du perfekt? Das ist die Frage. Wir haben einen verrückten Maßstab. Bist du perfekt? Wenn du nicht vollkommen bist, vollkommen rein und vollkommen heilig wie dein Vater im Himmel, dann bist du ein Sünder. Und diese Sünde trennt dich von ihm, weil er kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Wir sind tot und wir zerstören uns selbst und wir stecken andere an mit unserer Sünde. Das ist der Ausgangspunkt. Wir sind tot. Wir sind verdammt. Wir sind auf dem Weg in die Hölle. Ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott, ewige Einsamkeit, ewige Zielverfehlung. Das ist, was wir sind aus uns selbst. Aber wenn wir an diesen Aussätzigen denken, da ist was Radikales passiert in seinem Leben. Nämlich plötzlich kam Jesus in sein Leben und er rührte ihn an und er wurde heil. Er wurde rein. Und das ist, was Jesus mit uns getan hat. Obwohl wir noch nicht vollkommen sind in dieser Welt, weil wir in einem unerlösten Leib sind noch, sind wir erlöst und wir sind geheilt von der Schuld unserer Sünde. Das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, der sündenlos war, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist, was mit uns passiert. Wenn wir uns identifizieren mit Jesus im Glauben, dann werden wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Dann sieht uns der Vater in Jesus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, rein und heilig. Wir haben in der Bibelschule, als ich in die Bibelschule ging, haben wir so einen Einsatz, Straßeneinsatz in Rumänien gemacht und wir haben so Pantomime-Stücke geprobt, um ja, die Botschaft irgendwie rüberzubringen, also gerade weil da ja eine Sprachbarriere auch war. Und eine Pantomime, die wir gehabt haben, da ging es um einen Sünder und um Jesus. Und der Sünder, der hat so voll die Sau rausgelassen, gesoffen und Drogen und halt irgendwie versucht, Sünde darzustellen. Und der hatte eine schwarze Jacke an. Das war seine Sünde. Jesus auf der anderen Seite hatte eine weiße Jacke an. Eine weiße Weste. Und dann ging Jesus ans Kreuz. Und vorher hat er diese schwarze Weste von dem Sünder angezogen. Hat dem Sünder die schwarze Jacke ausgezogen, hat sie selbst angezogen, hat sie ans Kreuz getragen und dann hat er seine weiße Weste dem Sünder angezogen. Das ist, was mit uns passiert ist. Der Vater hat Jesus am Kreuz so behandelt, als hätte er unser Leben gelebt. Und jetzt behandelt er dich und mich, als hätten wir Jesu Leben gelebt. Er behandelt Jesus, als hätte er mein unvollkommenes, sündhaftes Leben gelebt. Und er behandelt mich, als hätte ich sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben gelebt. Das ist Wahnsinn. Das ist radikal, Leute. Wir sind versöhnt mit Gott durch unser Passahlamm Jesus. Lass uns das mal wirklich begreifen. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Lass uns da mal innehalten. Ist dir bewusst, wie radikal das ist, dass wir heute Morgen hier sitzen können und Gemeinschaft haben können mit Gott? Bist du dir bewusst, wovon Jesus dich erlöst hat, wie verloren du warst ohne ihn, wie tot du warst, wie schuldig, wie verdammt? Bist du dir bewusst, wie viel es Jesus gekostet hat, um dich zu retten? Du kannst ja diesen Passionsfilm von Mel Gibson ansehen, um ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen, was es Jesus körperlich gekostet hat, sein Leiden, aber was man überhaupt nicht darstellen kann, ist sein geistliches Leid, was da abgegangen ist. Das kann man gar nicht vorstellen. Dass er, der ewig reine, perfekte, sündenlose, besudelt ist mit deiner Schuld, mit dem ganzen Mist deines Lebens, der da am Kreuz auf ihn gelegt wurde. Und der, der ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hatte, dass er wegen deiner Schuld, wegen dir, wegen deiner Rebellion, wegen deiner Unvollkommenheit, wegen deiner Sünde getrennt war von Gott, dem Vater. Wow, was es ihn gekostet hat. Und ist es dir bewusst, wie sehr Jesus dich liebt, dass er das aus freiem Willen für dich getan hat? Er hätte es nicht tun müssen. Er wollte es tun. Ich finde das so radikal, er hat im Garten Gethsemane darum gebetet, dass er das tun darf, weil es keinen anderen Weg gibt, um dich zu erlösen. Mann, Jesus liebt dich unendlich. Jesus liebt dich leidenschaftlich, er liebt dich aufopfernd. Er hat dich, Drecksack, gewaschen und gereinigt und befreit. Und er hat dich zu seiner Braut gemacht. Und er wird dich nach Hause holen zu sich, in den Himmel, in seine ewige Herrlichkeit. Wow. Was willst du sonst tun mit deinem Leben, als ihn anbeten? Wofür sollen wir sonst leben? Wofür willst du leben? Für dich selbst? Für Ruhm? Für Geld? Für materielles Zeug? Für Menschen? Als ich darüber nachgedacht habe, was Jesus für uns getan hat, da muss ich erstmal innehalten. Aufhören, meine Predigt vorzubereiten und ihn anbeten. Ihm Danke sagen für diese Erlösung, für diese Rettung, die er mir geschenkt hat. Wir nehmen das oft viel zu selbstverständlich. Es ist radikal, was Jesus mit uns gemacht hat. Das ist radikaler als der Aussätzige, der gereinigt war und der geheilt war von seiner tödlichen Krankheit. Wir, die Gerechtigkeit Gottes. Wow. Das ist krass. Und Johannes sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund, warum wir ihn anbeten. Warum wir ihn lieben. Wir reagieren auf seine Liebe. Und das ist, was wir alle Ewigkeit lang machen werden. Wir werden in der Ewigkeit ihn anbeten mit allen Engeln. Offenbarung 5, Vers 12. Wir werden alle gemeinsam singen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Warum wollen wir Jesus anbeten? Warum wollen wir ihm diesen höchsten Platz in unserem Leben geben und für ihn leben? Wegen dem, wer er ist, nämlich Gott. Und wegen dem, wie er ist. Weil er so wunderbar ist, so heilig, so rein, so liebevoll. Und wir wollen ihn anbeten wegen dem, was er für uns getan hat. Dass er das Opferlamm ist, das uns erlöst hat, unser Erlöser. Deswegen wollen wir ihn anbeten. Das ist unsere Motivation. Und wenn du kein Herz hast, Gott anzubeten, dann was ist die Lösung? Die Lösung ist, setz dich hin und denk nach über das, was er für dich getan hat. Feier vielleicht Abendmahl. Halte das neu vor Augen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was bedeutet Anbetung? Anbetung ist nicht so sehr ein Event, halbe Stunde am Sonntagmorgen. Anbetung ist ein Lebensstil. John MacArthur hat Anbetung so definiert. Er hat gesagt, Anbetung ist die Verehrung, die wir einem übergeordneten, höher stehenden Wesen entgegenbringen. Huldigung, Ehre, Verehrung, Respekt, Bewunderung, Lobpreis eines übergeordneten, höher stehenden, vorgesetzten Wesen, wenn wir so sagen wollen. Warren Wiersbe hat gesagt, Anbetung ist die Reaktion des Gläubigen mit allem, was er ist, Verstand, Emotionen, Willen und Leib, auf alles, was Gott ist und was er sagt und was er tut. Und er sagt, diese Reaktion hat ihre mystische Seite in der subjektiven Erfahrung und sie hat ihre praktische Seite in dem objektiven Gehorsam zu der von Gott geoffenbarten Wahrheit. Es ist eine liebevolle Reaktion, die ausgewogen ist durch die Frucht des Herrn. Und es ist eine vertiefende Reaktion, da der Gläubige dadurch den Herrn besser kennenlernt. Das ist, was Anbetung ist. Verehrung Gottes mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Wie können wir Gott anbeten? Na, erstmal können wir Gott anbeten durch Worte. Mit unserem Mund, mit unserem Leib. Das können wir in Gebeten tun, in Liedern, durch Lobpreis. Wenn wir hier beten, wenn wir Anbetungslieder zu Jesus singen und ihm darin unsere Dankbarkeit ausdrücken für das, was er für uns getan hat und unsere Gefühle für ihn. Das Vorbild in der Bibel sind die Psalmen. Könnt ihr sehen, wie David den Herrn preist und ihm sein Herz ausschüttet. Ihn verehrt, ihn verwundert, bewundert mit Worten. Indem er seine Hände aufhebt zu ihm, indem er sich am Boden wirft, voll Demut. Wir können das auf unterschiedliche Art ausdrücken. Aber es geht um einen Ausdruck dieser Verehrung in unserem Herzen. Zweitens, wir können Gott anbeten mit Taten der Nächstenliebe. Das ist praktisch. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan. Dem Durstigen, den du ein Glas Wasser gibst. Dem Hungrigen, den du speist. Den Nackten, den du bekleidest. Dem Bruder, die Schwester, die du ermutigst. Für die du betest. Den Armen, den du versorgst. Das ist ganz praktisch, wie wir Jesus liebhaben können und ihn anbeten können. Dritter Punkt, wie wir Jesus anbeten können, ist Gehorsam. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das drückt Respekt aus, das drückt Liebe aus. Oder ihr Eltern wisst es. Wenn eure Kinder euch gehorchen, dann drückt es Respekt aus. Wertschätzung, Hochachtung. Und so ist es auch mit Gott. So können wir ihm ganz praktisch zeigen, dass wir ihn achten als unseren Schöpfer und als unseren Herrn. Dass wir ihn anbeten. Vierte Art, wie wir Jesus anbeten können, ist durch unseren Besitz. Oder allgemeiner durch unsere Ressourcen. Was wir haben an Zeit, an Geld, an Gaben. Sehen wir hier Maria in dieser Stelle, die wir uns gleich anschauen werden. Wie wir uns selbst und das, was wir haben, investieren, das zeigt, was uns wirklich wichtig ist. Worum sich unser Leben wirklich dreht. Das zeigt, was wir wirklich anbeten. Durch Geben können wir unsere Wertschätzung und unsere Unterordnung und unsere Abhängigkeit von Gott ganz praktisch ausdrücken. Fünfte Art, wie wir Gott anbeten können, ist, wir können zu seinen Füßen sitzen. So wie Maria aus Bethanien das getan hat. Zu seinen Füßen sitzen, auf ihn hören, auf sein Wort, auf das, was er sagt. Ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Wir nennen das auch oft stille Zeit. Wo wir uns einfach Zeit nehmen mit ihm. Sechstens, wir können Gott anbeten durch unsere Arbeit, durch alles, was wir tun eigentlich. Das sehen wir in Martha, in der Parallelstelle in Johannes 12. Wo sie Jesus dient und die dort versammelt sind in diesem Haus. Ganz praktisch, wo sie zu Tisch liegen und die kocht und bedient sie. Kolosser 3,17 sagt uns, alles was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und Vers 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir können Gott anbeten durch unsere Arbeit. Wir können Gott anbeten mit allem, was wir tun. Mit allem, was wir für ihn tun. Darum geht's. Es geht um unser Motiv. Wir können geben, wir können arbeiten, wir können singen, wir können danken, wir können Armen helfen, wir können den Geschwistern dienen. Und wir können das tun für Jesus oder aus einer anderen Motivation. Aus Selbstsucht vielleicht. Ich bete ihn an, damit er mir irgendwas gibt, weil ich irgendwas haben will. Deswegen singe ich, ich liebe dich, Herr, weil ich will jetzt ein tolles Gefühl haben. Deswegen bete ich dich an. Und ich kann irgendeinen Dienst tun, aus emotionalen Bedürfnissen, weil ich Anerkennung haben will von anderen. Oder noch schlimmer, ich kann diese Dinge tun aus einem schlechten Gewissen oder aus einem gewissen Gruppendruck heraus. Das ist wohl die niedrigste Motivation. Oder aus Menschenfurcht. Es ist unsere Motivation, die entscheidet, ob etwas Anbetung ist oder nicht. Aber wenn wir es für Jesus tun, dann kann alles, was ich tue, Anbetung sein. Die Suppe, die ich koche. Für die Kinder, wenn sie mittags heimkommen. Das Klo, das ich putze. Wenn ich am Computer sitze, in der Arbeit. Wenn ich ein Auto repariere, ich kann das alles für ihn tun. Als Anbetung. Und selbst gute Taten sind unvollkommen, wenn ich sie nicht im Namen Jesus tue. Sechsten Punkt, vielleicht als Zusammenfassung, wir können Gott anbeten mit unserem ganzen Leben, mit voller Hingabe. Römer 12,1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, sprich euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Alle anderen Formen sind eigentlich nur Ausdrucksweisen unserer Hingabe. Und für manche heißt es, dass sie sogar wörtlich ihr Leben lassen für Jesus. Beispiel in der Bibel ist der Paulus. Er schreibt in Timotheus, ich werde als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Er spricht hier von seinem Märtyrertod als ein Opfer für Jesus. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns das am Ende seines Lebens sagen kann. Können wir auch einen würdigen Tod sterben, der wieder eine Anbetung ist für ihn. Wir sehen hier in dieser Stelle jetzt, in diesem Abschnitt, wahre Anbetung, ein Beispiel für wahre Anbetung. Als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Wir wissen aus Johannes, wer diese Frau war. Diese Frau war Maria aus Bethanien. Diese Frau, die es liebte, zu den Füßen Jesu zu sitzen und ihm zuzuhören. Und Jesus hatte ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt und wieder lebendig gemacht. Und der Lazarus saß da am Tisch mit Jesus, lesen wir im Johannesevangelium. Und Maria war so verliebt und war so eingenommen von Jesus, sie war so dankbar für das, was er getan hat, dass sie etwas unheimlich Radikales tut hier. Sie bringt das Teuerste, was sie hat. Wir lesen das, für uns ist das so ein Geschichtel irgendwie. Ja, die bricht halt irgendwann ein Fläschchen und gießt da was auf Jesus aus. Aber es war radikal, was sie getan hat. Sie bringt das Kostbarste, was sie hatte. Ein Fläschchen mit teurem Öl, importiert aus Indien. War sehr wertvoll. Hatte einen Wert von 300 Denaren. Das sind 300 Tageslöhne. Das ist ein ganzer Jahresgehalt. Wenn nicht mehr, wenn Maria als Frau überhaupt so viel verdient hat. Leute, diese Ölflasche, das war ihre Geldanlage. Das waren die Ersparnisse für ihre Zukunft. Das war alles, was sie hatte. Das waren die Aktien oder das Sparbuch heute oder die Rentenversicherung. Wahrscheinlich war es ihre Mitgift. Ohne die konnte sie nicht heiraten. Und sie nimmt es. Sie nimmt ihre Ersparnisse für die Zukunft, das Wertvollste, was sie hat. Wir könnten sagen, sie nimmt ihr Leben und gießt es aus über Jesus. Und das ist wahre Anbetung. Das ist wahre Anbetung. Johannes berichtet uns, sie hat es nicht nur über sein Haupt ausgegossen, sondern auch über seine Füße. Und hat begonnen, seine Füße mit ihren Haaren abzutrocknen. Und das ist wunderbar, weil da haben auch ihre Haare diesen Duft des Öls angenommen. Das ist, was passiert, wenn wir wirklich Anbeter Gottes sind, dann werden wir riechen wie er. Aus mir selbst natürlich stink ich. Aber Jesus ist unser Deo sozusagen. Und wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, wenn wir ihn anbeten, dann werden wir verändert. Wenn wir von hier nicht verändert rausgehen, dann haben wir Gott nicht angebetet. Aber wir nehmen seinen Duft an. Und das ist wunderbar, Menschen zu treffen, die Gott wirklich anbeten. Anbeter. Du kannst sie riechen, du kannst sie spüren. Ich kann es an euch sehen, ob ihr Gott angebetet habt die Woche oder nicht. Ihr könnt es an mir sehen. Es ist ein Unterschied, ob ich stink oder ob ich den Duft von Jesus habe. Stank meiner Selbstsucht oder den Duft von Jesus. Hier ist Maria, sie trocknet die Füße Jesu mit ihren Haaren. Das war der Job von Sklaven, die Füße zu waschen und abzutrocknen. Und hier sehen wir schon, erster Punkt über Anbetung. Anbetung erfordert Demut. Erfordert einmal die Demut, dass ich den Platz als Geschöpf einnehme, dass ich nicht mehr länger mein eigener Gott sein will, und dass ich Gott verehre als Gott. Das ist das, was die meisten Menschen von Jesus abhält. Was sie abhält, ihm nachzufolgen, dass sie ihr eigener Gott sein wollen. Die Menschen wollen niemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Oder was richtig oder was falsch ist. Nee, ich bin mein eigener Gott, ich mache meine eigenen Regeln. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht Jesus nachfolgen wollen. Aber Gott will Gott sein in unserem Leben. Und er will Herr sein in unserem Leben. Oft ist es unser Stolz, der uns wirklich abhält, ihn anzubeten. Oft ist es unser Stolz, der uns abhält, ihn anzubeten mit Liedern, ihm das wirklich auszudrücken. Also ich denke gerade für uns Männer. Es ist nicht cool, Lieder zu Jesus zu singen, die Hände zu heben für ihn, zumindest nicht in den Augen der Welt. Und es ist so pervers, du hast die Typen, die im Fußballstadion stehen und grölen mit allem, was sie haben. Aber in der Gemeinde ist uns irgendwie peinlich, Hände zu heben, die Gefühle Jesus auszudrücken. Seht ihr, es war demütigend für Maria, aber das war der Maria egal. Es war Maria egal, was die Menschen dachten. Sie liebte Jesus von ganzem Herzen und sie wollte ihm was Gutes tun. Sie wollte ihm irgendwie ihre Wertschätzung ausdrücken, ihn segnen. Und sie brach hier ihr Leben und lehrte es über Jesus aus. Wir brauchen Demut, wir müssen gebrochen sein als Anbeter Gottes. Sie goss es aus, einen ganzen Jahreslohn. Das ist krass. Überleg dir mal, wie viel verdienst du im Jahr? Wie viel ist es für dich? Hast du jemals so viel für Jesus gegeben, ins Reich Gottes investiert? Wir sehen hier Prioritäten von Maria, was ihr wirklich wichtig war. Und wieder, lass uns hier nicht so schnell drüber lesen über diese Geschichte. Das war radikal, was sie getan hat. Das war extravagant. Vielleicht sogar unvernünftig. Das war aufopfernd. Und hier haben wir einen zweiten Punkt. Anbetung kostet. Wahre Anbetung wird uns immer kosten. David, in 2. Samuel 24. Diese Stelle, wo er dem Herrn einen Altar errichten will. Auf der Tenne eines Mannes namens Arauna. Und der will ihm das schenken. Sagt, oh König, nimm das doch einfach. Und der König David sagt zu Arauna, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer geben. Und so kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. Gott, ich will dir nichts geben, was mich nichts kostet, sagte David. Und Anbetung ist per Definition was Selbstloses. Was mit Geben zu tun hat, nicht mit Nehmen. Anbetung kostet. Es kostet uns Zeit, es kostet uns unser cooles Image, Stolz, es kostet uns materiell, es kostet uns emotional. Wenn wir anderen dienen, ist es manchmal hart. Vielleicht kostet es dir sogar deinen Job, weil du keine krummen Dinge drehen willst, weil du Jesus anbeten willst mit deiner Arbeit. Vielleicht kostet es dich Freunde. Anbetung kostet. Was kostet es dich, ein Anbeter zu sein von Jesus? Was kostet dich seine Nachfolge? Oder andersrum, was hältst du zurück? Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich unter uns reden, das, was uns am meisten zurückhält, radikale Anbeter Gottes zu sein, ist unsere unheimliche Selbstsucht. Wir sind unheimlich selbstsüchtig. Ich weiß nicht, ich rede vor allem über mich. Ich bin selbstsüchtig, es ist furchtbar. Und unsere Tendenz ist, Gott zur Nebensache unseres Lebens zu machen, nicht zur Hauptsache. Unsere Tendenz ist, nicht das Beste zu bringen, das wollen wir für uns selbst haben, sondern Gott das Überbleibsel zu geben, den Schrott. Es ist interessant. Wir sehen es immer, wenn wir sammeln für irgendwas. Als wir Kleidung für Rumänien gesammelt haben. Oder wenn wir bei Weihnachten im Schuhkarton mitmachen. Es ist unglaublich, was Leute einpacken. Es ist manchmal wirklich peinlich, oder Regina? Da kann man nur den Kopf schütteln. Leute bringen den letzten Schrott in die Gemeinde. Das, was sie loshaben wollen. Das geben sie den anderen weiter. Ja, wir wollen den Armen dienen, aber hey, wir geben denen den Schrott. Die abgefahrensten Sachen. Ausgedrückte Zahnpastatuben, gebrauchte Seifen, ich weiß nicht, was wir alles hatten. Schuhe, die Löcher hatten. Es ist lächerlich, es ist traurig. Aber Leute bringen den Schrott in die Gemeinde. Das Überbleibsel. Leute fahren ihre Daimler und ihre BMWs und werfen 2 Euro in die Spendenbox. Das ist unsere menschliche Einstellung. Wenn es um Zeit geht, dieser wahnsinnig heidnische Spruch, oder? Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und irgendwie haben wir es geschafft, Gott in die Kategorie von Vergnügen einzuordnen. Anbetung in die Kategorie von Vergnügen, von Luxus irgendwie. Zuerst die Arbeit und dann mein Vergnügen mit Gott, sozusagen. Das ist Schwachsinn. Bei Anbetung geht es überhaupt nicht um uns, um Vergnügen, es geht um Gott. Und doch, wie ist es? Die Zeit ist hektisch, wir haben viel zu tun und die stille Zeit ist das Erste, was wir fallen lassen, wo wir Kompromisse eingehen. Ich rede von mir selbst, nicht von euch, von mir. Wenn wir ins Kino gehen, sind wir immer pünktlich, oder? Wollen nicht den Film versäumen. Aber im Gottesdienst, da trudeln die Leute ein irgendwo während der Anbetung. Naja, das ist nicht so wichtig. Anbetung ist irgendwie so ein Vorspiel zur Predigt oder so. Und ich rede nicht von Eltern. Es ist manchmal schwierig, die Kinder zusammenzukriegen. Aber es geht um eine Einstellung im Herzen. Wie wichtig ist uns das? Und wehe, der Gottesdienst ist zu lange. Oder Gottesdienste sollen kurz sein und unterhaltsam und gemütlich. Das ist der Trend. Ist so, oder? Wir nennen das dann sucherfreundlich oder so ähnlich. Die Frage ist, welche Sucher wollen wir erfreuen? Leute, die weltlich sind, die unterhalten werden wollen, oder wollen wir Gott erfreuen? Jesus sagt, Gott sucht die, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist der Sucher, den wir erfreuen wollen. Wer sagt es, dass Gottesdienst unterhaltsam sein soll? Wer sagt es? Die ursprüngliche Bedeutung von Gottesdienst ist, dass wir Gott dienen. Nicht, dass Gott uns dient. Wir haben das irgendwie umgedreht. Es geht um uns. Es soll gemütlich sein, es soll unterhaltsam sein und wir sollen möglichst einen emotionalen Kick kriegen. Hey, dann war es ein guter Gottesdienst. Das ist Schwachsinn. Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Warum bist du hier heute Morgen? Wegen dir oder wegen ihm? Wenn du die Vorstellung hast, dass Gottesdienst um dich geht, dass du irgendwas kriegst, dass du gesegnet wirst, dass du eine tolle Zeit hast, dann bist du völlig am falschen Dampfer. Es geht um ihn. Wir sind hier wegen ihm. Mit welcher Einstellung kommen wir zusammen hier? Kommen wir mit der Einstellung, dass wir sagen, Gott, ich will dir dienen. Ich will dich salben heute Morgen. Ich will dich verehren. Ich will auf dein Wort hören heute Morgen, so dass du mich verändern kannst, so dass ich ein größeres Zeugnis für dich sein kann in dieser Welt. Oder geht's um uns? Herr, salbe mich. Und das ist unsere Einstellung, ich möchte dich salben, Herr, und ich möchte die Geschwister salben, denen, denen. Gottesdienst ist Gottesdienst. Und wie gesagt, es geht nicht nur um eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden Sonntagmorgens. Anbetung ist kein Event, sondern ein Lebensstil. Wir haben so viel verdreht, wie wir unsere Zeit nutzen. Christen sitzen stundenlang vorm Fernsehen, jeden Abend, aber haben keine Zeit, anderen zu dienen. Oder keine Zeit für stille Zeit. Irgendwas ist faul. Wir können lernen von Maria. Weiß nicht, wie es euch geht, ich bin herausgefordert von Maria hier. Und ich bin angewidert von meiner eigenen Selbstsucht. Ist ekelhaft. Gott, helf uns. Wir leben in einer unheimlich selbstsüchtigen Natur. Kultur, will ich sagen. Wir haben eine unheimlich selbstsüchtige Natur, das haben wir auch. So diese Einstellung, jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Das ist das Motto unserer Kultur. Das, was in uns drin ist. Aber die Essenz von Anbetung ist, dass wir uns selbst verleugnen und dass wir Jesus nachfolgen. Und Maria hat es getan. Es hat ihr gekostet. Maria gab ihren ganzen Jahreslohn, ihre ganzen Ersparnisse. Wie weit bist du bereit zu gehen in deiner Anbetung? Was mich als junger Christ sehr beeindruckt hat, ich habe da so ein Devotional, so ein Andachtsbuch gelesen von einem Typen und der hat von einer Erfahrung berichtet aus seinem eigenen Leben. Er war selber ein armer Missionar mit seiner Familie, ich glaube in Australien irgendwo. Und da gab es eine Familie, die in großer finanzieller Not war. Und er hat begonnen, für die zu beten. Und während er betet, hat Gott zu seinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hilf du ihnen. Und er hat gesagt, aber Gott, ich habe doch selber kein Geld. Und Gott hat gesagt, ja, aber du hast zwei Autos. Und er hat die beiden Autos verkauft, um diesen Geschwistern in Not zu helfen. Krass. Bist du offen, dass Gott was zu dir sagen kann? Bin ich offen? Ich habe vor einigen Wochen jemanden getroffen, der eine gute Position und eine Karriere aufgegeben hat, um dem christlichen Dienst zu dienen mit seinen Gaben. Macht jetzt für die Businessleitung und das Ganze. Praiseland. Da gibt es Leute, die ihren ganzen Urlaub aufopfern, um jungen Menschen zu dienen. Auf einem christlichen Camp. Ich habe jetzt letzte Woche auf der Freizeit jemanden getroffen, der umgezogen ist in eine Gegend, in der er sich nicht wirklich wohlfühlt, um dort einen Job anzunehmen, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Es fordert mich heraus, solche Menschen zu treffen. Für mich sind das die wahren Helden unserer Zeit. Was darf Anbetung, was darf Nachfolge dir und mir kosten? Maria gab ihr Bestes, nicht ihr Überbleibsel. Und sie würde sagen, mein Bestes über Jesus auszulehren und ihm zu opfern, das ist nie Verschwendung. Weil er hat den höchsten Wert von allem, was existiert. Deswegen kann es gar nicht Verschwendung sein, wenn ich ihm opfer. Und ihm geben werden wir gesegnet, sammeln Schätze im Himmel und nur Anbeter sind wirklich reiche Menschen. Wie gesagt, du kannst es riechen, wenn einer ein Anbeter Gottes ist. Da ist eine Zufriedenheit da. Da ist eine Erfüllung da. Da ist dieses Strahlen im Gesicht, was andere Menschen nicht haben, die selbstsüchtig sind, die zurückhalten. Vierten Punkt können wir machen, und der ist, dass Anbeter oft missverstanden werden. Lest hier die nächsten Verse. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Wissen aus dem Johannesevangelium, dass der, der das Ganze gestartet hat, der Judas war. Und es klingt so einleuchtend, es klingt so sozial hier, wenn wir das lesen, oder? Das Verschwendung hätten wir doch für die Armen. Das ist alles Schein und Trug. Der Schein trügt. Judas hat das Ganze angezettelt, nicht weil er besorgt war um die Armen, sondern weil er die Kasse hatte und weil er gestohlen hat aus der Kasse. Das war Selbstsucht, das war nur ein Vorwand. Und irgendwie, Maria wurde jedes Mal kritisiert, als sie zu den Füßen Jesu saß und ihn anbetete. Ihre Schwester hat gesagt, warum hilfst du nicht bei der Hausarbeit? Deine stille Zeit ist Zeitverschwendung. Du bist nur faul. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Warum verkaufst du es nicht und gibst den Armen? Warum tust du nicht was Praktisches? Leute, warum sitzt ihr hier rum und singt dem Herrn? Warum tut ihr nichts Soziales am Sonntagmorgen? Hey, kommst du mit zum Frühshoppen Sonntagmorgens? Nee, hier Sonntagmorgens, das ist meine Zeit mit dem Herrn. Da gehe ich im Gottesdienst. Uhu, Gottesdienst, hey, cool. Kleine Jesus-Machu, du. Was machst du im Urlaub? Ich mache einen Missionseinsatz. Hey, wie viel kriegst du dafür? Gar nichts, ich finanziere das selbst. Ja, du bist schön blöd. Oder das ist, wie die Leute denken. Wenn du ein Anbeter Gottes bist, wirst du missverstanden werden. Falsch verstanden. Fehlinterpretiert. Und wisst ihr, was mich am meisten stört? Am meisten stört mich, dass ich diese Gedanken selbst in meinem eigenen Kopf habe. Vielleicht geht es euch auch so. Ach, ich habe keine Zeit für stille Zeit. Oder ich verbringe Zeit im Gebet und ich habe das Gefühl, ich habe nichts getan. Ich habe irgendwie Zeit verschwendet, ich habe nichts geleistet. Und diese Gedanken, nicht so sehr, wie viel darf ich geben, sondern wie viel muss ich ihm geben, Herr? Und wir werden es zu Pharisäern, die nachzählen. Irgendwie. Diese Gedanken, ich kann nicht freigebig sein, ich muss irgendwie sparen und mir Sicherheiten aufbauen. Es stört mich, an mir selbst diese Gedanken zu haben. Meine eigene sündige Natur versucht mich davon abzuhalten, ein Anbeter Gottes zu sein. Und mir einzureden, dass es eine Verschwendung ist, in die Beziehung mit Gott und in sein Reich zu investieren. Ich habe diese Spötter in meinem eigenen Kopf. Und das ist geistlicher Kampf, die zum Schweigen zu bringen. Diese Leute hier haben gesagt, Maria, das, was du tust, das ist falsch. Das ist unvernünftig, das ist asozial. Das ist Verschwendung. Aber Jesus hat es anders gesehen. Jesus hat gesagt, nee, das ist ein gutes Werk, was sie tut. Wisst ihr, was Jesus über Judas gesagt hat, der das Ganze angestiftet hat? Er hat über Judas gesagt, er ist ein Sohn des Verderbens. Judas, dein ganzes Leben ist verschwendet. Und wenn du kein Anbeter bist, ist dein Leben ein verschwendetes Leben. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das ist nicht unser erster Gedanke, nicht unsere erste Vorstellung, wenn wir an gute Werke denken, oder? Jesus zu salben. Wir haben noch so wenig begriffen, worum es wirklich geht. Aber Jesus sah ihr Herz. Es war die einzige Ermutigung, die Jesus vor seiner Kreuzigung von Menschen bekommen hat in diesen letzten Tagen seines Lebens. Diese Wertschätzung, diese Liebe dieser Frau. Denkt ihr nicht, dass er ermutigt war? Dass er getröstet war? Dass er motiviert war? Ich rede jetzt rein menschlich gesehen. Ich glaube, Jesus war ermutigt, ans Kreuz zu gehen, um diese Frau zu erlösen, die ihn so sehr lieb gehabt hat. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Vielleicht gibt es jemanden, den du in Jesu Namen ermutigen und trösten und Gottes Liebe zeigen kannst. Vielleicht einem Ehemann, der gestresst ist und gerade genervt ist, ein bisschen entmutigt. Vielleicht eine Frau, die gerade emotional drin hängt und es schwer hat. Vielleicht ist ein Bruder oder eine Schwester, der oder die betrübt oder beladen ist. Wie wäre es, wenn wir alle den Herrn fragen, wen kann ich salben? Und wie kann ich das tun, Herr? Und wenn wir dann wirklich so radikal wären, das zu tun, was Gott uns zeigt, dann würden unsere Häuser, unsere Familien erfüllt sein von diesem kostbaren Duft der Liebe Gottes. Vers 7, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mein Eindruck ist, dass die Leute so gesagt haben, ja, die Maria, die sollen sich um die Armen kümmern, damit wir es nicht tun müssen. So witzig, wir kritisieren so oft die anderen. Ja, warum verschwendet sie ihr Salböl für Jesus? Hey, mach du dir keine Gedanken, was sie macht. Und Jesus sagt nicht, dass wir nicht den Armen dienen sollen. Er hat gesagt, was er ihnen tut, das hat er mir getan. Aber er kritisiert diese Leute. Er sagt, kritisiert nicht die Frau, die mich anbetet. Anbetung, Beziehung mit Jesus ist das Wichtigste. Wir können gar nicht dienen, ohne dass es befähigt uns erst wirklich zu dienen. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinem Leib zum Begräbnis gesalbt. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat alles gegeben. Was für eine wunderbare Aussage das ist. Ich hoffe, dass ich das hören kann von Jesus. Was für eine tolle Frau. Sie tat, was sie konnte. Sie gab ihr Bestes. Was ist dir möglich? Was kannst du tun? Geben wir alles, was wir können. Für Jesus geben wir unser Bestes. Leute, er verdient nicht weniger als das. Vers 9, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Oder machen wir jetzt den Vers zuvor fertig. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat es im Voraus, sie hat im Voraus meinem Leib zum Begräbnis gesalbt. Wir wissen nicht, wie viel Maria davon verstanden hat, ob sie es bewusst getan hat, aber es würde mich nicht wundern. Weil Menschen, die Anbeter sind, die zu den Füßen Jesu sitzen, die haben auch geistliche Einsichten, die andere Menschen nicht haben. Und ich mag diese Einstellung. Ja. Normalerweise wurden Menschen gesalbt, wenn sie tot waren, dass sie nicht gestunken haben, wenn sie verwest sind. Aber vielleicht hat Maria gedacht, nee, ich will Jesus salben, solange er noch lebt, solange er es noch mitkriegt, solange er ermutigt ist dadurch und sich beschenkt fühlt. Ich will ihn segnen, solange ich noch kann. Lass uns davon lernen, Leute. Sieht es so oft. Wir vernachlässigen die Menschen um uns und dann, wenn sie gestorben sind, geben wir viel Geld aus für irgendwelche Kränze und Blumen, die nach 3 Tagen verwelken und tollen Särgen. Und dann sind da so Schleifen dran, wo drauf steht, in Liebe deine Kinder oder in liebevollen Gedenken dein Ehemann. Es ist so paradox. Wahrscheinlich ist es ein Ausdruck von schlechtem Gewissen. Oder Show vor Leuten. Aber wäre es nicht klüger, wäre es nicht besser, wenn wir jetzt in diesem Leben unseren Liebsten dienen würden und sie bereichern würden, anstatt für ein schönes Begräbnis aufzusparen und zurückzuhalten? Wie viele Menschen sagen am Grab eines Geliebten, ach, hätte ich nur. Hätte ich nur gesagt, dass ich sie lieb habe. Hätte ich nur um Vergebung gebeten, hätte ich mich nur versöhnt. Hätte ich nur den Anruf gemacht oder sie besucht. Du hast heute Gelegenheit, es zu tun. Es ist Gelegenheit, deiner Frau zu sagen, wie sehr du sie liebst. Und deinen Kindern zu sagen, wie froh du bist, dass du sie hast. Deinen Mann zu ermutigen. Deine Eltern anzurufen. Ich will es heute noch tun. Ich will heute noch meine Eltern anrufen. Hat sie gestern nicht mehr erreicht. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Was Maria getan hat, war nicht verschwendet. Das ist sogar noch heute für uns eine Inspiration. Lasst uns Anbeter und Nachfolger von Jesus sein. Er ist es wert und nur er ist es wert. Und der Vater sucht solche, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Vater, wir danken dir für Maria. Wir danken dir für dieses Vorbild. Und Gott, ich danke dir für die Herausforderung. Lass uns wachsen als Anbeter. Du bist es wert, Jesus, ohne Zweifel, weil du es uns erlöst. Mach uns zu wahren Anbetern, die dir Freude machen, Herr, darum bitte ich, in Jesu Namen. Amen.